Achso. Also. Robin. Wir hatten vom totalen Bunker schon geredet. Die Werke von Giordano Bruno sind im Titelverlag so um 1910 herum von einem Herrn Kurdig aus Deutsch übersetzt worden. Das ist bei allen Bibliotheken. Ich habe eben da so zwei Bände mitgebracht. Der Kurdig ist also nicht, man kann nicht sagen, dass er nicht sachkundig wäre, aber er hat so eine etwas merkwürdige Privatphilosophie. Ich weiß nicht, ist er ein Anthroposoph oder ich weiß nicht was. Jedenfalls, was er dann so dazu sagt, ist in seinen Kommentaren, ist da also gelegentlich im Zaum. Das muss man nicht so glauben. Aber dann wird immer alles mit dem Goethe verglichen und so, also ich finde das ganz mal abgekommen. Nun, der Giordano Bruno war kein Gelehrter, also kein Naturwissenschaftler, kein Mathematiker, sondern er war ein Philosoph und ein Dichter. Und seine Werke haben einen... Also da ist doch der Giordano. Also der Giordano war ein Dichter eigentlich. Und seine Schriften sind dichterisch und auch, also ich meine, es hat auch ganz so nett gekriegt, damals hat man in Italien nicht gerade das so nett gekriegt. Er hat, die Schriften sind in der Regel als Dialoge abgefasst, das ist natürlich im Anschluss an die platonischen Dialoge, das ist eine Renaissance-Sitte, wie wieder noch Galilei seine naturwissenschaftlichen Werke, die beiden Hauptwerke, der Dialogo über die beiden Weltsysteme und Discorsi über die Mechanik, wo er also mit diesen beiden Werken die Mechanik eigentlich begründet hat, auch diese sind ja als Dialoge abgefasst. Nun, die Schrift, die Sachen von Bruno sind ganz anders, temperamentvoll als die von Galilei. Galilei ist das eine zivilisierte Unterhaltung von vielen Leuten. Bei Bruno, da wird also bei immer jemand wieder von einem Rachtus erfasst und er predigt also nicht mal ganz enthusiastisch über diese Ideen. Und er hat eben diesen großen Dialog geschrieben über das unendliche All, also über das All mit unendlichen Welten. Und er ist nun neben Higby in England, der aber weniger, wie soll ich sagen, der hat sich auch nicht so leidenschaftlich geäußert. Und bei ihm ist das mehr angedeutet. So ist also eigentlich Bruno der Erste, der, und zunächst der Einzige, der die Konsequenz aus der kopernikanischen Idee gezogen hat. Er hat nämlich gesagt, ja also, wenn das so ist, wie der Kopernikus sagt, dann sind natürlich die Fixsterne auch alles Sonnen. Und hier, der Raum ist unendlich groß und in diesem Raum, da schweben eben frei unendlich viele Welten. Gemeint unter Welten sind also Planeten, Systeme gemeint. Und die Sterne, die wir sehen, das sind Sonnen. Er hat diese Idee als eine geradezu religiöse Idee gefasst, indem nämlich diese Unendlichkeit der Welt der unendlichen Macht des Schöpfers entspricht, der in diesem unendlichen Kosmos überall gegenwärtig ist. Freilich ist dann dieser Raum nicht wirklich leer, sondern er ist von diesem berühmten mysteriösen Stoff, dem Äther, gefüllt. Und in diesem Äther schwimmen die Planeten, die Sterne. Er war auch überzeugt, dass die Zusammensetzung der Welt überall dieselbe sei. Und zwar nach der antiken Lehre ist es ja so, dass die Erde ist nicht schlecht und damit sind viele Elemente, Feuer, Wasser und die Erde, die sind abwärts, 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 abwärts bewegen. während dem im Himmel, da ist eben eine höhere Welt, da herrscht das mathematische Gesetz, die ewige Kreisbewegung, und diese Welt, diese Himmelswelt besteht aus einer besonderen geistigen Stoff der Quinta Essentia. Nun, bei Bruno ist zum ersten Mal auch diese Konsequenz gezogen, dass eben auch die Sterne aus demselben Stoff wie die Erde bestehen. Der Stoff ist an sich göttlich und himmlisch, aber es ist überall derselbe Stoff, es gelten überall dieselben Gesetze. In diesem ganzen ungeheuren Kosmos es wird also keine Unterscheidung mehr gemacht zwischen himmlischer und irdischer Welt. Irgendwelche physikalischen Konsequenzen hat er daraus nicht gezogen. Das hat ja erst Galilei getan, der dann die Himmelsmechanik sozusagen auf die Erde herunterprojiziert hat, wie man da in diesem Büchlein lesen kann, was ich gedruckt habe. Nun, die Ideen, diese Ideen, die also mit einer kolossalen Leidenschaft vorgeführt sind, nicht wahr, das ist also, das Spiel ist also so, nicht wahr? Man redet also über diesen unendlichen Raum, mit dem unendlich viele Welten schweben. Und es wird nun festgestellt, dass indem man das einsieht, wird das Firmament, das unsere Welt vom Himmel trennte, gesprengt. Das Firmament ist der Fixsternhimmel, und damals war so die Idee, dass jenseits des Fixsternhimmels dann der wahre Himmel, wo Gott wohnt, anfängt. Indem nun der Fixsternhimmel, dieses Firmament, abgeschafft wird, so zerreinigen sich eben dieser jenseitige göttliche Raum zu einem Kind. Unserem Raum, und so entsteht dann also eine ganz große göttliche Welt, und es wird nun gesagt, überzeuge uns von der Lehre des unendlichen Weltalls, zerstöre diese eingebildeten Gewölbe und Kugelflächen, die so und so viel Himmel und Elemente begrenzen sollen. Das heißt also, es wird eben die Idee, der Kosmos sei endlich als etwas Einschnürendes empfunden. Zerschmettere mit dem Salz mit deiner durchschlagenden Gründe die stählernen Mauern und Wölbungen des ersten Bewegens, was die Menge glaubt. Schenk uns die Lehre von der Universalität der irdischen Gesetze auf allen Welten und von der Gleichheit des kosmischen Stoffes. Öffne uns das Tor, durch welches wir herausblicken können in die unermessliche und unterschiedliche Sternenwelt. Zeig uns, dass die anderen Welten im Äthermeer schwimmen wie diese. Erkläre uns, dass die Bewegungen aller aus inneren Seelenkräften hervorgehen, und lehre uns im Lichte solcher Anschauungen mit sicherem Schritt fortschreiten in der Wissenschaft und Erkenntnis der Natur. Das ist also ein ungeheurer Enthusiasmus. Und ich möchte vielleicht noch zu diesem Äther eine Bemerkung machen, der damals immer noch gedacht wurde als eine Art welterfüllenden Stoff. Der Äther ist nicht ein wirklicher Stoff, sondern er ist ein Imponderabilien, das heißt, man kann ihn nicht wägen. Und der hat eine interessante Geschichte. Der Äther, also dem Wortverstand nach, ist ursprünglich das griechische Wort, mit dem man das Himmelsblau bezeichnet hat. Also der blaue Himmel, das ist der Äther. Nun, dieser blaue Himmel ist in den für die stoischen Philosophen identisch mit Zeus. Ich glaube, die Stoiker haben die griechische Mythologie sozusagen philosophisch gedeutet und gesagt, Zeus ist eben der Himmelsgott, und das ist nichts anderes als der Himmel. Und dieser Himmel ist allgegenwärtig. Wir sind ja überall. Daher sieht, das ist der Sinn der Aussage, dass der Gott allgegenwärtig ist. Wir leben eben in diesem Zeus sozusagen drin. Nun, diese Lehre ist schon alt. Der Aratos, also eigentlich, ja, der Aratos, das war ein Dichter, der hat die Astronomie des Eudoxos in dichterischer Form dargestellt. Und so ist sie auch noch auf uns gekommen, in dieser dichterischen Form. Und der schildert das so, ich frage, dass eben alles, wo wir gehen und entstehen, ist von Zeus erfüllt, denn in diesem Zeus bewegen wir uns. Und das ist das berühmte Zitat, das Paulus in seiner Predigt in Athen anführt. Also wie Paulus in der Apostelgeschichte war, predigt in Athen, da zitiert er das. Wobei in den Bibelkommentaren charakteristischerweise so gesagt wird, aber nicht gesagt wird, denn es heißt eben, dass wir, dass Zeus überall gegenwärtig ist, wir bewegen uns überall in Lieben, denn wir sind von seinem Geschlecht. Und dann ist die Anmerkung, wir sind von seinem Geschlecht, das sei das Zitat von Aratus, das Ganze ist das Zitat von Aratus. Nun, zugleich ist diese Lehre, wie wir dann sehen werden, dass Gott eben sozusagen, weil er allgegenwärtig ist, der Raum sei, das ist auch biblisch. Und Paulus ist ja ein rabbinischer Gelehrter, mal gewesen, ich war ein ausgesprochener jüdischer Gelehrter, was man da in seinen Briefen sieht. Nun, die Idee von Bruno ist zunächst von Leuten wie Kepler, die der ja ein so kleiner Geisterkörper war, als etwas Göttliches aufgefasst worden. Diese unendliche Welt, das kam den Leuten als etwas Schreckliches vor. Man hat sich da nicht mehr behaust gefühlt, man wollte eben in einem geschlossenen Kosmos sein. Kepler war also der Überzeugung, dass der Himmelsstern-Himmel sozusagen philosophisch ein notwendiger Gedanke sei, da überhaupt nur durch diesen runden Fixsternhimmel ein Raum fixiert sein. Dann weiß man, wogegen man sich bewegt und alle in den Griff bekommen, dass ein Ziel, wenn es diesen runden Fixsternhimmel gibt. Man kann also sagen, dass eine geistige Desorientierung auftritt, wenn man den Fixsternhimmel leugnet. Darum fand er das also etwas Furchtbares, die Idee, dass es keine Fixsternhimmel gibt, und hat dann auch an einem Brief, wie man total erkrankt hat, in ziemlich geschmacklose Weise mit einem Wortspiel auf die Sache hingewiesen: Grünis, Grunis, Totus. Also wörtlich übersetzt heißt das, der Grunis wurde auf Polen geröstet, aber es ist zugleich ein Wortspiel, wir müssen also vielleicht sagen, gebraten wurde Bruno. Das finde ich nicht. Ich finde es immer geschmacklos, wenn man mit der Eigennamen solche Sachen macht. Das ist auch gesehen davon, war es ja auch eine böse, so unsympathische Figur als Person gewesen sein mag. Er ist wohl nicht verantwortlich wegen dieser kosmischen Lehre, sondern wie gesagt, wegen seiner dogmatischen Ideen, die eben sehr allgemein argwagen, er hat einen Hauptsatz mit der katholischen Leute sortiert, was man eigentlich dann doch sieht. So, das war 1600 wieder Bruno von Frankfurt. Und ich habe gesagt, dass schon damals die Idee war, dass jenseits des Fixsternhimmels eben dann doch der wahre Himmel ist, Gott ist jenseits des. Und diese Idee ist an sich nicht aristotelisch. Denn nach Aristoteles ist es ja so, dass der Kosmos der Ort aller Orte ist. Im Kosmos ist überhaupt alles und infolgedessen ist außerhalb des Kosmos gar nichts. Weder ein Ort noch eine Zeit. Es ist also nicht so, dass man sich das so vorstellen kann, es gibt einen Raum und in diesem Raum ist dieser kugelförmige Kosmos. Sondern es gibt keinen Raum, sondern es gibt diesen Kosmos und damit fertig und aus ist dann nichts. Also die Griechen hatten in diesem Sinne überhaupt die Idee nicht des abstrakten Raums. Nun, das Denken kann natürlich diesen so logischen Schluss doch nicht immer aufrechterhalten. Und so hat es dann immer wieder Leute gegeben, die eben gefragt haben, ja, was ist denn außerhalb des Kosmos? Vielleicht ist dort doch etwas. Und das ist eine ähnliche Frage, die Frage, was war denn die Hochburg, die Welt geschaffen hat? Und dann sagt ja Augustin, ja, diesen Leuten, die so fragen, soll man sagen, damals war die Hölle und das, und dann bin ich leid, die so die dummen Fragen stellen. Ja, nun, gab es also ganz verschiedene Leute, die diese aristotelische Kosmos-Idee angegriffen haben. Da war einmal der Patrizier, und zwar von Patrizier habe ich Ihnen erzählt, der eben gesagt hat, ja, also überhaupt diese ganze Idee von Aristoteles, dass es also da so eine substanzielle Form gibt und dann gibt es eine völlig eigenschaftslose Materie und die Formen bemächtigen, sagt sich die Materie, der Materie, die Formen sind aktiv, die Materie ist passiv, das glaube ich doch alles gar nicht, woher weiß das überhaupt der Aristoteles? Und er hat in dieser Kritik dann die Idee gehabt, dass halt überhaupt das Einzige, was vernünftig sei, ist bei Aristoteles, der Aristoteles von früheren übernommen hätte. Und unter diesen früheren spielt dann der Hermes Trismegistos eine ganz besondere mystische Rolle. Eine andere Gruppe von Denkern, ja, und der Patrizier, der hat nun, nachdem er also ein Buch gegen die aristotelische Philosophie publiziert hatte, hat er dann selbst ein großes Werk mit seiner eigenen Philosophie publiziert. Das ist zunächst in Ferrara herausgekommen. Er war eine Zeit lang dort an diesem berühmten Hof von Alfonso II., der also in Goethes Tasso nicht wahr betrachtet werden kann, wo es eben auch sehr gelehrte Damen gibt. Eines dieser Bücher gegen Aristoteles ist einer solchen Dame gewidmet am Hof, die ja gelehrt war, konnte also Lateinisch, Griechisch und Hebräisch und war sehr musikalisch, konnte wunderbar Laute spielen, singen, alles nicht, das war also eine gute Frau. Was gab es dort mit Ferrara? Und es ist also vielleicht doch ein gewisser Irrtum, wenn man glaubt, dass diese göttliche Schilderung, die natürlich sehr idealisiert ist in diesem Hof, das hat also die ganze Gefängnis, wo man das theatrisch aufführt. Es wäre vielleicht viel interessanter, sich zu fragen, wie war es denn dann mit Ferrara? Ich glaube, das ist eine sehr interessante Sache. Nun, dort war er also. Und dann hat er in Ferrara noch seine eigene Philosophie herausgegeben. Also ein Buch, das habe ich in Basel gelesen, ich sage das jetzt nicht, wenn ich habe also viel mehr geschafft. Und in diesem Buch ist dann als zweiter Teil sind diese hermetischen Schriften von den Hermes Trismegistus auch abgedruckt und übersetzt auf Lateinisch, nicht abgedruckt, übersetzt auf Lateinisch. Die waren also enorm berühmt, die sind im Anfang wahrscheinlich des 15. Jahrhunderts, ist dieses Korpus, ein Korpus, eine Sammlung mit der Schriften nach Italien gekommen und das sind Dialoge, also Reden, des Hermes an einen Schüler, der heißt zuerst Asklepios. Und die stammen aus Ägypten, diese Schriften, und man weiß heute, dass sie also aus dem ersten oder zweiten nachchristlichen Jahrhundert stammen. Die Philosophie ist neuplatonisch eklektisch, noch vor der eigentlichen Neuplatonikern als Vorprogramm. Aber es geht schon ganz in diese Richtung. Man hat auch jüdische Einflüsse ganz deutlich, die kann man damit erkennen. Dieses Werk wurde aber damals in Italien als etwas Uraltes betrachtet. Man meinte, dieser Hermes sei ein Zeitgenosse des Moses gewesen oder vielleicht sogar des Abraham. Man kann zum Beispiel, wenn man nach Siena kommt, in den Dom, nicht wahr, da habe ich Ihnen erzählt, da ist da vorne abgebildet, nicht wahr, mit dem Moses. Und zur Illustration habe ich Ihnen hier drin den Hermes mitgebracht. Das ist also dieser Gott. Der Gott, der schreibt, ist in nominaler Größe. Das ist also aus Gips. Ich bitte etwas Sorge zu haben dafür, wenn man es fallen lässt, geht es kaputt. Das Original ist in Berlin im Museum ist das eigentlich aus harten Stein gemacht. Und man soll sich vielleicht doch klar machen, dass die Ägypter eine steinzeitige Kultur waren. Das ist aus dem mittleren Reich, also zweites Jahrhundert, etwa 2000 vor Christus, das ist sehr bald. Das war noch eine steinzeitige Kultur. Das einzige Metall, was sie hatten, war Kupfer. Das konnten sie aber nicht färben. Bronze kannten sie nicht. Diese Sachen sind alle mit Steinwerkzeugen aus hartem Stein gemacht. Das bedeutet also eine ungeheure Technik. Das könnte heute überhaupt Klima so etwas machen. Und dieser Gott, das ist der Tod. Der Tod wird auch als Vitis dargestellt und hat seinen Sitz in Knubu, welches die Griechen eben Hermopolis hießen, die Stadt des Hermes, der wurde mit dem griechischen Hermes identifiziert. Es gibt dort eine sehr interessante, uralte, aus dem Alten Reich stammende Mythologie, die sich darauf bezieht, diese Krempel geführt. Diese Form mit Adistot, das ist also der Mantelpavian, das ist ja ein sehr stattlicher Affe, der dort der hat sich in Abyssinien gelebt, in Bern. Das sind hochorganisierte Tiere, die also eine ausgesprochen komplizierte Sittenordnung haben. Der Mann, das Männchen, hat eine Frau, die Frau hat dann 100 Frauen, das ist alles ganz genau organisiert. Die haben eine also vollständige, die Menschen auch, also eine Gesellschaftsordnung, an die sie gehalten wird. Das hat ein schweizerischer Zoologe vor wenigen Jahren, ich weiß nicht, wie er heißt, es gibt ein Buch, da kann man das lesen, forscht, die findet alles sehr interessant. Dieses Tier ist natürlich sehr imposant, das ist ein Tier, dass also zum Beispiel die großen Affen, wenn die vom Jaguar angegriffen werden, dann sieht der Jaguar sehr häufig den Kürzeren bei der Affe. Da gibt es auch ein gewaltiges Gewiss, und da ist dann der Jaguar tot. Daher ist er also ein Totem, nicht wahr? Ein Totemtier, das als Ägypter imponierte. Er war im alten Ägypten, weil der Hasengau, zu dem das Hermopolis gehört, politisch nicht sehr mächtig war, so ist er nie zu einem großen Staatsgott aufgestiegen, wie der Ammon oder der Re, der Sonnengott oder die Isis, sondern er ist immer sozusagen eine Sekundärfigur gewesen. Weil es aber sich faktisch um einen ganz großen Gott handelte, so tritt er dann in den alten mythologischen Texten als derjenige Gott auf, der sich in den ewigen Streitereien der großen Götter untereinander vermittelt. Wenn die also nicht mehr fertig werden miteinander, dann wendet man sich an den Gott und dann erklärt er, was man machen soll. Darum ist er der Weisheitsgott. Er war auch speziell der Gott der Schreiber. Dieses Figürchen gehört eigentlich in so einer Doppelfigur. Nicht wahr? Das geht dann so weiter und auf der anderen Seite sitzt dann der Schreiber, der also schreibt. Und das war der Gott der Schreiber, es gibt also auch Texte. Und diese Schreiber, die sind unter anderem. Er war der Gott der Schreiber, weil er der Gott der Gelehrten und ist dann später überhaupt der Gott aller Wissenschaften geworden. Und ist darum dann als kritisch dargestellt, war der dreifach mächtige, der sehr mächtige Hermes, ist dann also vor allem auch der Gott der Alchemie geworden, weshalb man noch heute von den hermetischen, dass etwas hermetisch verschlossen ist, und das bezieht sich wiederum auf diesen Gott. Und damals in der Renaissance wusste man das natürlich nicht, sondern man meinte, es handelte sich um eine Person, so wie der Moses eine Person war, aber dass diese Person eben vor Urzeiten gelebt habe, vielleicht sogar Zeiten des Noah. Und darum waren nun diese Texte sozusagen dogmatisch unbedenklich, denn das war ja ein Prophet, genau wie der Moses, der göttliche Offenbarungen hatte. Es gibt auch eine alte Vorstellung, dass es eben eine Geheimtradition gibt, die durch die ganze Philosophiegeschichte läuft. Man hat ja auch immer den Platon Geheimlehren zugeschrieben und so weiter. Und der bewirkt Geheimtradition, auch die jüdische Kabbala, in diese Geheimtradition gehört, die nämlich, dass sie nämlich diejenigen Offenbarungen, die Moses aus dem Sinai erhalten hat, die er den Leuten nicht bekannt gemacht hat. Wobei natürlich die kabbalistischen Schriften im Wesentlichen aus dem frühen und hohen Mittelalter stammen. Also daher sind sie auch neukatholisch, das sind wir machen auch nicht, und so fort, hat das alles zurückgefunden. So. Und in diese heretischen Schriften wurden nun sehr wichtig gehalten, weil in diesen es eben schon steht, nicht wahr, dass eben der Kosmos sich in einem göttlichen Traum befindet. Also es gibt dann zum Beispiel solche Texte, wo es heißt, alles, was sich bewegt, bewegt sich in etwas. Das, was sich bewegt und das, in dem sich etwas bewegt, müssen zueinander gegensätzlich sein, nun ist der Kosmos ein Körper. Daher ist eben der Raum Geist oder der Geist. Und das hat man dann zitiert, das zitiert der Patrizi. Und der Patrizi hat nun diese Annihilationsidee gehabt, dass also zunächst das eine ist und aus diesem Strömen dann alle Dinge und das erste, was strömt, ist der Raum, denn das muss so sein, sonst gäbe es ja nicht keinen Ort, in dem dann die Schöpfung stattfinden könnte. Und darum ist der Raum das erste, das von Gott ausgeht und Gott hat ihm gleich seinen Geiste ins Endliche und ins Endliche ausgeblasen und zerblasen. Das heißt, der Raum wird also gewissermaßen mit dem Heiligen Geist identifiziert. Er redet in einer ganz ähnlichen Weise von diesem göttlichen Raum wie dann Durten viel später, 50 Jahre später, von dem absoluten Raum redet, in dem Prinzip ja fast mit denselben Worten. Und dabei ist es aber wieder so, dass es sich zunächst einmal um den außerkosmischen Raum handelt, dieses Vielfalt, der gleich auch noch den ganzen Kosmos betrifft. Nun, gab es noch andere Leute. Es gab in Portugal ein in Coimbra, ein Jesuitenkollegium. Dieses Jesuitenkollegium, das ist, hatte starke Beziehungen zu den Niederlanden. Und die haben dort also auch niederländische Gelehrte gehabt. Die haben Ende des 16. Jahrhunderts eine große kommentierte Ausgabe des Aristoteles gemacht. Diese Ausgabe ist sehr berühmt. Auf der Zürcher Zentralbibliothek sind mindestens 4 Exemplare aus verschiedenen Jahrzehnten getragen. Ich habe also die Liste mir dann ausgeliehen, damit das gekommen ist, auf der 16. aus Haus hinaus gedacht. Nun, diese sind also schöne Bücher und da ist ganz klein in der Mitte mit ganz kleinen Buchstaben links griechisch, rechts lateinisch der Text des Aristoteles und dann rundherum sind die Kommentare, das ist die Hauptzeit. Und dann am Schluss jedes Buches werden dann noch Fragen erörtert, so in scholastischer Art, manchmal steht Fragen, die werden dann beantwortet. Und am Schluss der Physik wird nun eben auch gefragt, ja, was ist das denn jetzt? Also außerhalb des Kosmos, da gibt es also zwar nach Aristoteles keinen Raum. Ist das nun auch nicht wahr? Sie sind natürlich viel vorsichtiger als der Patrizi. In das Buch von Patrizi wurde man sehr bald auf den Index gesetzt. Die Kommentare von Coimbra wurden nicht auf den Index gesetzt, obwohl faktisch genau dasselbe da drin steht, nicht wahr? Nur das ist eben vorsichtiger formuliert. Natürlich ist es so, dass auch diese, also auch nicht gefragt, am Schluss wusste Aristoteles, dass Gott überall ist. Ist Gott auch außerhalb des Fixsternhimmels? Dazu wird nun festgestellt, dass die besseren Philosophen von je diese Allgegenwart Gottes gelehrt hätten. Und vor allem sage Hermes Asklepios, sagen auch Jesuiten, Gott ist Geist, der ist über das Universum ausgegossen, so gibt er alle lebenden Leben. Er lehrte auch anders als Aristoteles, dass Gott auch jenseits des Fixsternhimmels sei. Dasselbe lehren auch manche Kirchenväter, indem es heißt, Gott ist nicht nur in der Welt, oder nur Richtung außerhalb der Welt, der ist überall intelligent. Das kann man natürlich so interpretieren oder anders interpretieren. Aber bei Hermes ist es ganz klar, ist die Welt. Nun wird ferner gesagt, es werden die Ansicht vertreten, dass der Raum außer der Welt nur imaginär sei. Also ein nur gemachter Raum. Und dann stellt sich nun die Frage, wenn Gott außerhalb des Sternenhimmels Zeit ist, was das heißen soll, dass Gott in einem imaginären Raum sei. Und nun suchen sie eben das so passend zu interpretieren, was das heißt, ein imaginärer Raum. Und das wird etwa so gemacht, was immer dieser außerkosmische Raum ist, Gott ist sicherlich dort aktuell gegenwärtig. Nun ist aber Gott nicht in irgendetwas enthalten, denn nichts kann Gott enthalten. Sondern er befindet sich dort in seiner aktuellen Unendlichkeit. Man kann von Gott eben nicht sagen, er sei ein Ort, weil Gott kein Ort fassen kann. Also muss der Raum außerhalb des Kosmos zwar etwas wahrhaft Vorhandenes sein, obwohl es kein eigentlicher Gegenstand ist, und darauf beruht eben die Imaginarität dieses Raumes. Das heißt, wenn man das eben ernst nimmt, so ist einfach Gott und der Raum identisch. Nun, wenn man diese Ideen mit dem kopernikanischen System kombiniert, dann entstehen die Ideen, die dann die späteren verfolgt haben. Denn da hat man den Fixsternhimmel abgeschafft. Und es ist ja so, dass die kopernikanische Lehre automatisch zu einer wirklichen Weltbild führen, was ja nach Ptolemäus, das ptolemäische System führt in diesem Buch kein Weltbild, als eben die Referentkreise und Exzenter zwar für jeden Planeten ein wohlbestimmtes Verhältnis zueinander haben, aber wie groß ein solcher Referentkreis sei, das ist für jeden Planeten ganz willkürlich. Aber wenn man eben den Referentkreis bzw. den Exzenter, je nachdem, es sich um einen äußeren oder inneren Planeten handelt, mit der Erdbahn identifiziert, dann werden alle Kreise gemessen in der Erdbahn eine wohlbestimmte Dimension haben und dann kann man sich das Weltsystem geometrisch vorstellen. Und dann folgt ferner, dass nun der Raum, in dem dieses Sonnensystem sitzen muss, ganz entsetzlich groß sein muss, denn man sieht ja keine Fixsternparallaxe. Das heißt, der Kosmos besteht im Wesentlichen aus einem leeren Raum. Zugleich wird es nun möglich, eben anzunehmen, dass überhaupt nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden, denn die Erde ist ja auch ein Planet, die mathematischen Gesetze gelten, wie man sie eben für die Astronomie gekannt hat. Und damit, weil die Mathematik ja damals Geometrie war und die Welt ein geometrisches Gebilde wird, bekommt die Geometrie eine ganz besondere naturphilosophische Bedeutung und der Raum bekommt damit auch eine ganz besondere naturphilosophische Bedeutung. Dabei soll man bedenken, dass die griechische Geometrie ja von den Griechen stammt, aber die griechische Geometrie ist keine Raumtheorie, sondern die griechische Geometrie ist eine Lehre von Figuren, wie man Figuren konstruiert, sei es ebene oder räumliche Figuren, nicht reguläre Körper, und wie man ihre Proportionen ausmessen kann. Was hat die Griechen interessiert? Sie haben sich nie einen Raum vorgestellt, so wenig wie sie sich eine unendliche Gerade vorgestellt haben. In der Geometrie kommen immer nur Strecken vor. Man kann dann diese Strecken zwar verlängern, aber eine unendliche Gerade ist für das griechische Denken ein Unding, weil eben das ist etwas Unvollendetes, nicht mal etwas. Das kann es nicht geben und in einem endlichen Kosmos kann es ja schon gar nicht. Nun, im Moment, wo der Raum unendlich wird und wo der Raum sozusagen die Hauptsache wird, dann wird eben das Geometrische, der abstrakte Raum sozusagen Gegenstand zum Gegenstand der Geometrie. Das heißt, die Geometrie bekommt eine ganz neue Note. Nun, auf dieser Basis haben dann die Leute versucht, sozusagen einen neuen Kosmos aufzubauen, nachdem eben der aristotelische Kosmos zerfallen ist. Das war nötig für das naturforschende Denken. Also ich meine, ich sage das nicht als Theorie, sondern rein phänomenologisch sozusagen. Wenn diese Zeit vor 1600, wo also man nicht mehr an den aristotelischen kosmischen Ideen glaubte, etwa der aristotelische Kosmos ist ja logisch geordnet. Und man hat nun also dieses logische Ordnungsprinzip bezweifelt. Und die Folge davon war, dass nun überhaupt eine totale Unordnung des Denkens zunächst entstanden ist. Das ist hier auffallend. Ich habe Ihnen diese eigentümlich ungeordnete Art des Denkens anfangs dieser Vorlesung vorgeführt. Zum Beispiel diese Magia Naturalis des Porta, nicht wahr? Die ist so, das letzte Kapitel heißt aber typischerweise auch Chaos. Das ist ein völliges Durcheinander. Ein anderer bedeutender Forscher, der diesen chaotischen Charakter sehr deutlich zeigt, ist der Gargano. Der Gargano war ja, ich meine, als Gelehrter viel bedeutender als der Porta. Er war ein wirklich großer Mathematiker. Seine Ars Magna ist das letzte bedeutende Algebra-Buch. Die Geschichte mit der kubischen Gleichung ist kompliziert, da es heißt in den älteren Geschichtsbüchern, der hat was mit Tartaglia gestohlen, der hätte mit Tartaglia gesprochen, der hätte das nicht publiziert. Das war nicht ganz so, das war nicht so. Der Tartaglia hat ihm also eine Regel mitgeteilt, wie man einen speziellen Fall der kubischen Gleichung lösen kann. Der Cardano hat darüber nachgedacht und dann hat er herausgefunden, dass diese Regel ja überhaupt nicht von Cardania stammt, sondern von Cipio dem Fero in Bologna. Der war damals schon tot. Da ist er nach Bologna gereist. Dann hat er festgestellt, dass in der Tat die Manuskripte von Cipio dem Fero in Bologna sind und was ihm der Cardania gesagt hat, das stammt von dem Cipio dem Fero. Dann fragt er natürlich, jetzt ist er nicht verpflichtet, das ist ja gar kein Eigentum. Das stammt ja von Stiefel dem Fero, das ist der Fall der nicht. Und dann hat der Ferner festgestellt, wie man diese Regel für die allgemeine kubische Gleichung verallgemeinern kann, dass man also jede kubische Gleichung lösen kann. Und auch wie man beweist, was das wirklich lösen kann. Und das hat er dann in der Ars Magna publiziert, wobei er im Vorwort die Geschichte von Tartaglia und Stiefel dem Fero erzählt. Der Tartaglia habe ihm diese Regel zuerst nicht geteilt, er habe dann herausgefunden, sie stammt von Del Fero, er hat und so weiter. Und dann, wo die kubische Gleichung also vorgeführt wird, da steht das dann alles noch einmal. Es ist also auch nicht klar, was in manchen Geschichtsbüchern steht, dass er praktisiert hat, wird den Tartaglia gar nicht genannt. Daraus sieht man nur, dass also die Wissenschaftsgeschichte meistens so gemacht wird, dass die Leute zunächst einmal die Originalentdeckung stellen. Das ist eben sehr mühsam. Den Cardano lösen. Nun hat der Cardano war auch ein ganz berühmter Arzt. Er wurde zum Beispiel nach Schottland gerufen, um den dortigen König zu behandeln gegen Asthma. Das hat er dann mit großem Erfolg getan. Man hat ihn sehr gut gehabt, er hat ihn sehr gut gemacht. Aber er war sein wichtiger Italiener. Man soll unbedingt den Vita Propria, also das eigene Lebensgericht von Cardano, lesen. Das ist eine der bedeutendsten. Man kann Sachen biografieren von der Erzählung äußern. Das ist etwas, was alles drin. Man bringt uns also eine hochoriginelle, düstere Persönlichkeit entgegen. Viel Fantasie, ein großer Schwung, eine sehr große Kenntnis der Welt und des Menschen, aber so aus einem ganz düsteren Hintergrund, der natürlich auch sehr verständlich ist im Wandel der Zeit. Also, aber was ist mir nun? Diese Vita Propria können Sie auf Englisch übersetzt heute leicht kaufen. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung bei den Kriegsbibliotheken. Man kann es auf Englisch kaufen als Logobuch. Natürlich hat der amerikanische Editor das überhaupt nicht begriffen und heißt der Campano sei berühmt. Ich war halt kein Amerikaner, was ich da vorstellen kann. Das war 75 Sekunden in Italien. Aber der war gar nicht 5. Nun, aber chaotisch ist er, weil eben alle chaotisch waren. Also das große Bücher, die Rerum Varietate, das ist ein, also vollständig ungeordnet. Es fällt tausend Sachen ein. Die Welt ist eben nicht mehr logisch geordnet. Die Welt ist eine Welt der Wunder. Alles kann einem begegnen. Es ist wunderbar, was man alles finden kann. Das muss man schildern. Es war ja auch die Zeit der großen Weltreisen, die man ferne Länder im Blick hat. Da war auch alles wunderbar. Ganz anders, als man sich viel vorgestellt hat. Die Leute haben andere Sitten und Bräuche. Und so kommt dann also alles so den Leuten überwältigend vor. Nicht wahr? Man ist hauptsächlich beeindruckt von der Fülle eben der Rerum Varietate, von der Fülle der Erscheinung. Wobei eine völlige Kritikkonsequenz besteht in Bezug auf das, was nun also glaubhaft ist und was das, was unglaubhaft ist. Denn man hat ja so viele unglaubliche Sachen erfahren, dass eben fast alles glaubhaft sein könnte. Daher ist das 16. Jahrhundert auch die große Zeit der Hexenverfolgungen mit das Mittelalter. Das Mittelalter hat Hexen verfolgt, aber keine Hexen. Das ist 16. Jahrhundert. Nicht wahr? Der Hexenwahn ist ganz typisch die große geistige Zeit solche des 16. Jahrhunderts, wo man also in Deutschland zum Beispiel in Würzburg so lange die Leute verbrannt waren, bis die Stadt derartig dezimiert war, dass man eben aufhören musste. Und zwar hat man nicht etwa nur Frauen verbrannt, sondern man hat in Würzburg, da hat man die Wissenlehre etwa 3 Jahren, hat man gleich viel Frauen, Männer und Kinder verbrannt. Und da ging das für alle Stände, nicht wahr? Man hat also Bürgermeister, vornehme Frauen, arme Frauen, reiche Herren, arme Leute, Studenten, tut die Quanti, nicht wahr? Jeden Sonntag hat man so 6 bis 8 Brände veranstaltet. Das war ganz interessant. Und es war natürlich auch eine Gefahr, weil der Hexenprozess war ja wie der Inquisitionsprozess. Ohne Kenntnis der Akten wurde das gemacht. Man hat auch die Folter angewendet und man hat eben auch die Geständnisse, die auf der Folter erpresst wurden, als gültig betrachtet, wogegen ja nach römischem Recht das auf der Folter gemachte Geständnis nichts gibt, sondern die Folter dient lediglich dazu, um den Angeklagten so einzuschüchtern, dass er dann, wenn man ihn noch einmal mit der Folter betraut, jetzt lieber gestehen. Das war ein Verfahren, dem also nur tapfere Leute widerstehen konnten, aber auf der Folter sozusagen, man irgendetwas nicht. Und darum hat man dann auch alle Verbrennungen können. Es gehört auch die Astrologie, die Professoren für Astrologie waren immer auch Professoren für Astrologie, das gehörte dazu, die waren also auch ganz geschwankt. Und da gibt es nicht mal die sogenannte philosophische Alchemie, ist auch im Wesentlichen aus dem späten Mittelalter und früh, also im 16. Jahrhundert. Das kann man studieren, wenn man diese Fantastik studieren will, in dem Buch von Jung, Psychologie und Alchemie, wo diese Texte besprochen sind. Und wo eben man sieht, wie damals eine Überwältigung durch die Fantastik, die im Menschen wohnt, stattgefunden hat. Das wurde natürlich alles auf die Welt projiziert. Man wusste dann gar nicht mehr, was ist das und was ist das. Es war keine Möglichkeit. Und die Raumtheorie, die gab nun wieder eine Orientierung. Und daher war das etwas ganz Großes und war sozusagen ein höchster Wert, der wieder Ordnung stiftet und weshalb es eben Suche über den leeren Raum, also Experiment Panova, Magde Gurgiana, de Marco Spazio von Otto von Guericke. Und der Otto von Guericke, diesen Namen haben Sie alle gehört. Der hat also im 17. Jahrhundert gelebt, seit des 30-jährigen Kriegs. Er war aus einer, aus einer regimentsfähigen, in der Schweiz würde man das so sagen, er war gehört zu einer regimentsfähigen bürgerlichen Familie in Magdeburg. Er hatte auch eine Brauerei. Und er hat in Leiden, das war damals das große wissenschaftliche Zentrum in Nordeuropa, er hat in Leiden Ingenieurkunst, Ingenieurwissenschaften und Mathematik studiert. Und er hat dann während des Dreißigjährigen Krieges also versucht, da Magdeburg zu verteidigen, das ist daran abgebrannt, nicht wahr, das war furchtbar, da sind etwa 20.000 Leute verbrannt. Das ist sehr viel, wenn man denkt, dass die Stadt 30.100 hat, das ist praktisch alles verbrannt. Wie der Krieg die Magdeburg erobert hat, ist nicht mit Absicht dieser Brand losgegangen, dass die Städte waren wieder aus Holz und die ganze Stadt ist also nicht gebrannt. Das war eine Dürfte, die Katastrophe, vor 1630. Die Stadt hat sich dann wieder verholt und Gericke ist dann Bürgermeister von Magdeburg geworden. Er hat dann eben auch als Physiker müssen darüber nachdenken, ja wie ist es das, nicht wahr, wenn jetzt einmal das Sonnensystem ist und dann ist es einfach weg. Was ist das? Das Gewebe besteht aus diesem leeren Raum. Was ist das im Wirklichen? Was ist denn das, dieser leere Raum? Und das ist die Motivierung, dass er nun Raumforschung betreiben wollte. Und das hat er eben gemacht, indem er eine Magdeburg gegründet hat. Das ist lediglich ein Versuch, sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen. Natürlich hat ja auch Torricelli damals in den Bauernreden was Vakuum gemacht, aber er wollte eben sehr, ob man ein großes Vakuum machen kann. Wirklich einen leeren Raum. Und er hat eben diese Brauerei, hat den Brauer angestellt, er hat die Kesselschmiede, und da konnte er also sich diese Kupferkugeln machen. Zuerst hat er es so probiert, man macht ein Fass, man setzt dieses Fass in ein zweites Fass, füllt dazwischen Wasser und pumpt dann die Luft aus. Aber er hat dann gesehen, was gegangen ist. Und das Wasser dringt durch das Holz, durch die Bohren, die hier reingepresst. Wenn die Frage war, gibt es ja einen Bohrer. Und dann hat er also zum Schluss diese Kupferkugeln gemacht, die man an den Abbildungen sieht, nicht wahr und so. Und dann hat er das ja in Regensburg auf den Reichstag vorgeführt, in den 60er Jahren. Das war im Wesentlichen, um diese Apparate dort irgendjemandem verkaufen zu können. Das hat dann auch ein Bischof. Das war enorm teuer, diese Apparate zu machen, hat er sich in Schulden gestürzt, es gab ja keine Forschungsgebiete, musste er alles selber zahlen und irgendwoher musste er ja dann sich wieder finanzieren und dann zu anderen Tagen gekommen. Da war er also sehr froh, dass dieser Erzbischof sich verfügbar ist. Und das ist aber sozusagen lediglich so die Anwendung des Produkts auf ein Problem. Und daher sind diese Versuche, das Buch ist von der Deutschen Chemischen Gesellschaft auf Deutsch übersetzt worden und herausgebracht worden, das kann man also jetzt kaufen, ganz hübsch gemacht. Die deutschen Verlag, nicht wahr, des Vereins Deutscher Ingenieure hat das herausgegeben. Da kann man das kaufen und lesen, das darf der Publikum empfehlen. Und wenn Sie das Buch ansehen, dann sehen Sie, dass also vorne drin sehr lang, also mindestens 80 Seiten lang, also bis hier, nicht wahr, diese Stücke. Das sind also allgemeine philosophische Betrachtungen über den Weltenbau und das Vakuum. Und dann hinten kommt dann noch einmal eine ganze kosmologische Abhandlung. Und das ist dann so, also die eigentlichen Versuche, das ist nur das. Das andere, das ist der kosmologische Rahmen. Und der ist die Physik. Das soll man wissen, was ist zum Beispiel einer der Fehler, und zwar, dass in der Physikgeschichte das nicht stimmt. Dann bleibt man der harte Markt und versucht zu publizieren. Es sollte einem wenigstens gesagt werden, dass also das nun ungefähr der vierte Teil eines zwischenfertigen Buches ist, in dem die Motivierung zu finden ist die Anforderung im Detail. Das ist eben Space Research. Und nun, er hat dann eben alles gesammelt, was man so über den Raum lesen konnte. Und zwar, er selbst war ein überzeugter Kopernikaner, aber er wollte seine Theorie auf sichere Füße stellen. Und darum zitierte er, als die Raumlogik auf die auch schon verschließen, hat mir gesagt worden, just nicht die Kopernikaner, sondern er zitiert die Jesuiten von Coimbra, welche eben gegen Kopernikus waren, Und er zitiert den Lessius, das ist der Jesuit der Niederlande, der auch gegen den Kopernikus war, und er zitiert einen protestantischen Prediger, Dubois, in Holland, und der hat ebenfalls ein Buch gegen Descartes und Kopernikus geschrieben. Weil das ist viel besser, wenn die dann sagen, nicht wahr, wie viel mehr reden und so weiter. Und da heißt es nun eben, was ist, wird eben gefragt, was nun das Wesen dieses ungeheuren Raumes zwischen dem Weltkörper und Sein, ist nun dieser Raum materiell oder immateriell? Und da werden eben diese Jesuiten zitiert, dass der Raum kein wirklicher Gegenstand ist, da nichts außer Gott von Anfang an gewesen ist und dieser Raum ja immer gewesen ist. Und dieser Raum ist auch kein bloßes Gedankenglied, da in ihm ohne Mitwirkung des Denkens die Welt und Körper enthalten sind. Und in diesem imaginären Raum ist Gott aktuell gegenwärtig seiner Unendlichkeit. Das ist zunächst eine umständliche Sammlung von lauter solchen Zeugnissen. Und dann kommt er also zum Schluss noch auf seine eigene Meinung und die geht nun sehr weit. Er sagt, wir dürfen das unendliche Wesen Gottes nicht als im Raum enthalten ansehen. Denn der allgegenwärtige Gott wird nicht vom Raum erfasst, sondern er ist in sich selbst und er ist sich selbst Raum und das von aller Schöpfung Leere. Seine Wesenheit ist von der aller Geschöpfe verschieden, schrankenlos und innerhalb und außerhalb alles geschaffen. Darum ist er bei allem unserem Tun gegenwärtig und wird uns dafür bereits vor dem stehen. Dann zitiert er genau die Minuten, die in den Jeremias 23, 23, ein Gott aus der Nähe und nicht ein Gott aus der Ferne, kann sich einer so heilig verbergen, was ich ihn nicht sehe, da fühle ich mich den Himmel und die Erde. Nun, diese selbe Theorie hat in England der Henry Moore verfolgt und er hat von 1614 bis 1687 gelebt, ist also über 30 Jahre älter als nun. Er war in Cambridge dort Fellow und hatte dort einen sehr bedeutenden Einfluss. Er war eine Art Philosoph und Theosoph und gehört, ist eines der Häupter der sogenannten Cambridge Platonists. Das ist eine philosophische Schule, aus der dann einerseits die englische liberale Theologie erwachsen ist, die es dann ermöglicht hat, unter Wilhelm von Oranien eine vernünftige Kirchenpolitik und damit überhaupt eine Politik zu betreiben, weil ja eben die Kirche das große Propagandaorgan der Regierung war und dann erfahre ich die Kirchenpolitik. Man hat ja keine andere Propagandamöglichkeit als die Kanzel. Und er hat diese ganze Schule liegt eigentlich auch dem englischen Imperialismus zugrunde, der ich verlocke, also eine ganz fundamentale Linie menschlichen Denkens. Nun, der Henry Moore selbst muss ein ungeheuer eindrucksvoller Mann gewesen sein, der einen sehr großen Charme ausgestrahlt hat. Er hat also die Leute bezaubert können. Er war zu praktischen Genüssen. Das ist dann so barock sehr komisch, nicht wahr? Er hat zum Beispiel behauptet, dass seine Ausscheidungen auch die besser richten als die anderen Leute und so. Er hat dann verkehrt mit einer Lady Conway, das war auch eine sehr interessante Dame, die hatte also für Trinken und Gräne und war meistens im Bett in einem dunklen Zimmer. Hatte dort aber einen Hof von sehr bedeutenden Leuten in sich vereint und mit denen philosophiert hat. Man wollte ihm dann einmal den Kopf reparieren, aber der Harvey, der den Blutkreislauf gepackt hat, dann hat er ihn davon abgelassen. Also er hat dann den Kopf vor und die Blutkreise rausgelassen. Er hat also dringend davon abgeraten, das zu machen, was er ganz gescheit war. Diese Conway-Letters sind herausgegeben, das ist ein interessantes Kulturdokument. Das ist also die Korrespondenz der Regenkonferenz. Nun, Henry Moore hat seine Ideen im Gegensatz zur Kartesius zu kriegen. Nun muss man in diesem Zusammenhang den Kartesius erwähnen, er gehört sozusagen in eine andere Linie. Ich dachte auch, der Cartesius war überzeugt, dass also die Grundlage des Philosophierens eben nicht die Logik ist, sondern die Geometrie. Und darum bekommt auch bei ihm der Raum eine sozusagen kosmologische Bedeutung. Aber er dreht die Sache sozusagen um. Er sagt, die ganze Physik muss auf Geometrie basiert werden und darum, weil sich die Physik mit der Materie beschäftigt, sind eben Raum und Materie überhaupt identisch. Und wenn das so ist, dann ist eben die Lehre vom Raum, das ist die Geometrie, gleichzeitig die Physik. Das ist die kartesische Lehre. Und in diesem wirklich war, das ist also ja so, ich dachte, der Raum ist die Ausdehnung der Materie und damit die Materie. Nun, der Kartesius hat auf dieser Basis nun versucht, ein zweiter Aristoteles zu werden, das heißt wieder alles und alles aus geometrischen Prinzipien zu erklären. Das ist ihm freilich nicht gelungen, sondern er ist also schon bei den Stoßgesetzen gescheitert, aber seine Lehre hat einen ungeheuren Erfolg gehabt. Er ist der zweite Aristoteles gewesen. Es ist geradezu ein kartesische Scholastik entstanden. Und man hat dann im 17. Jahrhundert große Mühe gehabt, sich von Kartesius wieder zu befreien. Nun, Henry Moore hat die Idee, dass also Raum und Materie identisch sein, gar nicht funktioniert. Er fand, diese Theorie führt unmittelbar in den Materialismus, den steht überhaupt in der Welt als Idee. Der Materialismus ist ganz schlecht, der Materialismus war damals besonders als schlecht betrachtet, weil sie immer an den Hobbes gab. Der Hobbes, das war also nicht mal das Geld. Nur der Hobbes, der hatte einen unerhörten Einfluss. Aber man hat ihn so gehasst, weil er so schrecklich war, dieser Einfluss, also dass man also das ganz negativ drehen musste. Ja, der Fuchs, der hat also die Formel geschrieben, alles besteht aus Körper, die ganze Philosophie kann sich mit dem Körper befassen. Und es gibt zweierlei Körper, es gibt eben physischen Körper, der Body Physik, und dann gibt es noch den Staatskörper, der Body Politik. Daher gibt es zwei Geister der Philosophie, Physik und Staatsphilosophie. Und die Gegenstellung Body Politik und Body Physik, das ist eine alte römisch-rechtliche Sache. Und über diese ganze Geschichte gibt es ein sehr merkwürdiges, dickes Buch von Kantorowicz, sein letztes Werk, das ist also ein großer Literatur- und Historiker, der diese ganze Geschichte der Philosophie Bodies behandelt. Da kann ich jetzt nicht daran erinnern. Aber man sollte eigentlich in dem Leviathan einmal lesen, nicht wahr, von Hobbes. Schon weit ist das Spiel von Hobbes etwas Großartiges. Mit einer ganzen Unbekümmertheit. Es hat auch niemand sich getraut, etwas gegen ihn zu tun. Er war zwar verpasst, das Parlament wurde auch anklagt. Und eigentlich hatte jeder mal eine große Hochachtung. Er muss auch sehr nett gewesen sein. Sehr unterhalten und so. Sehr gelehrter Mann. Und er ist eigentlich uralt geworden, hat mit 90 noch seine Lebensgeschichte im Examen können, nachdem er geschrieben ist. Alles so. Er hat so einen, der hat also so einen, ich meine, er ist ja dann, er war überall unbeliebt, er war eigentlich ein Royalist, wie zu sehen, ist dann bei der Komplexen Revolution nach Frankreich gegangen, aber war der König, der fand ihn sehr lustig, aber die Hofleute fanden, der beeinflusst den König ganz schlecht, nicht wahr? So, und da ging er nach England und dort. Wobei ich mal habe ihn dann ungestört liegen lassen und kann auch immer vorzugehen. Nun, aber der Moore, der fand das der Materialismus ist ganz gefährlich. Und darum hat er darauf insistiert, dass der Raum von der Materie unabhängig ist und der Raum ist eben etwas Spirituelles im Gegensatz zur Materie, das Materie ist. Dafür gibt er nun viele Argumente, die sagen, dass er amüsant sind. Da habe ich eben so ein Traktätchen geschrieben, vor 24 Jahren, mit der Fintis-Lerus, das ist erschienen. Es gibt dann auch, da kann man das ablesen, bei Jammer, das Buch ist sehr gelehrt und es steht alles drin, vielleicht etwas langweilig, aber es ist ja nicht dick. Max Jammer, das Problem des Raums, es ist gut, es ist ein ganz gelehrter Wert, 1970 auf Deutsch in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft herausgekommen. Und da können Sie das auch lesen. Und Er hat nun also die Meinung vertreten auch, dass der Raum eben der Ausdruck der göttlichen Würde sei, nicht wahr? Space is expression of the divine amplitude. Nun, das Wort amplitude ist ein archaisches englisches Wort. Das bedeutet also nicht etwa amplitude, sondern das bedeutet ebenso die Würde, die Fülle, nicht wahr? So etwas. Also, das ist eine Adumbration. Eine schattenhafte Gegenwärtigkeit der göttlichen Würde ist ein Raum. Und er beruft sich nun auch auf die hermetische Tradition, wie alle diese Autoren, und dann beruft er sich aber auch noch auf die jüdische Tradition. Und das ist typisch englisch. Ich frage, der Moore selbst ist zwar auch ein Latitudinarier gewesen, das heißt, er hat sich also von der streng calvinistischen Lehre befreit, und war ja die englische Kirche calvinistisch. Und erst unter Karl den Ersten ist dann eben die arminianische Lehre, wo man also nicht mehr an die Prädestination glaubte und an die Idee, dass im Wesentlichen die Kirche doch vom Staat ein unabhängiges Sein haben sollte, was ja calvinistisch ist, oder auch zwinglianisch. Zunächst ist man wieder etwas mehr zwinglianisch gewesen, das ist dann immer mehr in eine lutherische Linie gegangen, die sich dann in den Formen sogar noch katholisiert hat, und das ist ja auch ein Grund der großen Religion gewesen, das, was die Leute wollten, waren zu viele Leute, das also zu katholisch fand. Nun, der Moore selbst war also auch zunächst ein sehr strenger Calvinist, aber es kam ihm dann so vor, dass das doch alles mit der göttlichen Liebe nicht so gut passe, dieser Gott, der also die Verdammung da so prädestiniert. Und er hat dann nach anderen Auswegen gesucht, fanden diese Auswege einerseits im Platonismus, andererseits in der jüdischen Tradition, weil nämlich die englische Reformation, wie ja die Reformation überhaupt, aber vor allem in England, ist doch sehr stark alttestamentlich orientiert ist. Und da die Staatstheorie, die die Reformierten hatten, die hat man eben wesentlich auf die Königsbücher im Alten Testament gestützt, oder die Idee des Königtums, Saul und so, Propheten, das wurde alles so benutzt, um die Ideen, die man über die Weltlichkeit haben soll, zu begründen. Und man sieht das ja auch ganz naiv in den Vornamen, nicht wahr, die Leute um dem 17. Jahrhundert in England, die heißen eben Abraham, Isaac, Jakob, das war ein ganz beliebter Name, was nicht eben mal diese, hatte diese Leute nicht Johannes und Markus, nicht? Also man hat die alttestamentlichen Namen vorgezogen. Der Quaré, den ich also als allerhöchste schätze, er ist jetzt gestorben, das ist aber einer der besten Wissenschaftsleute, den es überhaupt gegeben hat, der hat mir dies als Ekotelianer vorgeworfen, die hätten also das Judentum gerade stark betont in einem Buch, von der geschlossenen Welt zum offenen Universum. Nun gebe ich zu, ich habe in diesem Traktat von Kabbala geredet und das war dumm. Ich hätte müssen reden von der jüdischen Tradition. Die Kabbalistik hat das nicht. Und es ist die jüdische Theologie. Und die jüdische Theologie, die hat in England, da hat man sich dafür interessiert, diese Kreml und Platonists zum Beispiel, die haben mit Rabbinen verkehrt und haben sich also ihre theologischen Ansichten erklären lassen. Und wieder, die Juden sind ja seit dem 13. Jahrhundert in England verboten gewesen. Und zwar war das dort in Judenverfolgung in Europa, darum hat es in England nie Judenverfolgung gegeben, weil es da keine Juden gab. Und der Shylock im Shakespeare'schen Kaufmann von Venedig ist eine reine Fantasiefigur, denn es gab gar keine Juden. Damals in England. Das ist ein italienischer Buch, das ist eine Fantasiefigur. Erst Cromwell hat dann gefunden, man müsse doch die Juden wieder zulassen, auch zum Teil aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie ja in Holland eine ungeheure Rolle spielten. Und man hat dann also mit den Oberrabbiner in Holland verhandelt und man hat also theologische Experten gebraucht, das waren diese Kirchensteine. Die wussten also genau, wie man viele nicht auf das selbst. Da muss ja auch machen, die religiöse Gemeinde in England, die einfach für eine Stimmung haben muss. Und Moore weist nun eben auch auf die jüdische Tradition, und zwar ist es so, sie wissen natürlich alle, dass man den Namen Jahwes nicht missbrauchen darf. Und das hat man im Judentum von je ganz ernst genommen. Das heißt, man hat, wenn man die Bibel liest, nie den Eigennamen Jahwe, wo er vorkommt, ausgesprochen, sondern man hat ihn immer durch Adonai ersetzt. Und man hat auch, wie man dann die Vokalisierungspünktchen, die Juden haben ja ursprünglich nur Konsonanten geschrieben, wie auch die Ägypter, wie man dann die Vokalisierungspünktchen gemacht hat, da hat man in den, für den Gebrauch des Schnitt-Dora-Rollen immer die Vokalisierung von Adonai über das Dekagramm, das Yahweh bedeutet, gesetzt. Und daher ist dann die Inform von Jehova entstanden. Das ist der jüdische Gottesname mit der Vokalisierung von Adonai. Das hat man aber nur in der Synagoge gemacht. Und es ist ja so, dass in unseren Bibeln das ja auch noch befolgt wird. Der Name Yahweh kommt ja nicht vor, sondern heißt immer der Herr. Aber so spricht der Herr. Das heißt natürlich im Alten Testament, so spricht Yahweh. So, man in den alten Bibeln, das ist ein Unglück, nicht wahr? Die Leute sind völlig verblödet in solchen Sachen. Die alten Bibeln waren konsequent. Wenn der Name Herr den Namen Yahweh ersetzt, dann hat man H kapital und E kapital geschrieben. Dann hat man H und E groß geschrieben. Das ist nicht, weil man den Yahweh denkt, das Wort Herr so göttlich findet, nicht? Sondern man hat das so geschrieben, weil das das Tetragramm ist. Dann sieht man sofort, aha, das bedeutet Yahweh. Nun, das macht man nicht mehr, nicht mehr, weil das ist altmodisch, aber es gibt also Sachen, die wäre besser, wenn man sie altmodisch lassen würde, weil dann würde man wissen, was in der Bibel steht, so weiß man. Naja, also, und das ist doch ein interessantes. Also, jetzt haben wir also dieses, nicht wahr, man hat also in der Synagoge auch an Adonai gesagt. Das ist dasselbe Wort wie Adonis, nicht Baphen, nicht Adonis, das heißt einfach Herr, das ist wie Baal, das heißt einfach Herr. Dass in der Bibel immer von dem Baal geredet wird, das ist also so polemisch. Man kann eigentlich nicht von Baal reden, sondern man muss dann immer sagen, der Baal von Sidon, was ist der Herr von Sidon? Das gehört immer dazu, wovon er kennt. Nun, in der Profanen, genau, konnte man nicht einmal Adonai sagen, was war zu hochheilig, und da hat das doch etwas anderes ersetzt. Und man sagt immer Makron, der Ort. Und der Ort, das war der Tempel, denn im Tempel, da wohnt der Herr. Aber bekanntlich hat es dann im Exil hat es eben keinen Tempel gegeben. Der war zerstört und schon dort ist dann das Problem entstanden. Ja, was bedeutet das, wie das heißt, wenn man da also von Gott spricht und man ihn den Ort nennt? Das müsste man doch irgendwie erklären. Und umso mehr nach 70 und da musste man das dann mit dem Tempel zerstört werden. Und so sind dann Erklärungen entstanden, die eben sagten, Gott heißt der Ort, Gott heißt Makom, weil er eben alles umfasst und weil wir in ihm leben und nicht leben, genau wie Paulus das sagt. Und Moore stützt sich nun auch immer auf diese Aussage. Und das hat natürlich einen solchen reformierten Theologen, den waren ja auch Theologen, eingeladen. Nun, Newton, der war 30 Jahre jünger und ich weiß also wirklich nicht, das ist schwierig, nicht wahr, festzustellen, wie weit man also die Bibel von Moore, der hat viele Bücher geschrieben. Übrigens hat Moore auch an die Hexerei geglaubt. Er fand es also ganz unglaublich, dass also ganz verkehrt nicht an die Hexerei geglaubt, denn das sei eine empirische Frage, ob es Hexen gibt oder keine Hexen gibt. Das kann man doch nicht so auf die theologische Entscheidung behaupten, was sei unglaublich. Und was muss ich mir experimentell vorstellen? Und die Empirie spricht doch dafür, dass es das gibt. Nun, das war eben noch 16. Jahrhundert. Ende 16. Jahrhundert hat dann fast niemand geglaubt. Ich glaube, vor allem die höheren Stände haben dann nicht mehr an die Hexerei. Das hat das Volk, das glaubt ja noch heute an die Hexerei natürlich, und klar, das ist klar. Aber die glaubt nicht mehr. Und da kann man also halt niemand mehr als Hexe verurteilen. Aber die Mutter von Peter zum Beispiel liegt ja nur Haaresbreite vor einer solchen Verurteilung geschützt worden. Und wenn der Peter nicht bei so berühmter Familie ist, schon mal gewesen wäre, er ist schief gegangen. Nun, Newton ist also eine Generation jünger. Und ich habe keine Akten gefunden, dass man ihm nachweisen könnte, dass er also eine Religion in seinen jüngeren Jahren gekehrt hätte. Aber er hat also die genau sehr ähnliche Ansichten gehabt, und zwar nicht etwa, wie man im 19. Jahrhundert glaubte, nur wie ein alter Mann war und dann die ganze Und dann hat das niemand so vorgestellt. Erstens einmal ist zu sagen, dass die Universitäten in Ega waren eben die Theologenschulen und man hat Theologie studiert. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich nicht nach Cambridge kam, aber es war keine Lehrstunde in Mathematik. Und das musste er alles selber lernen. Und er hat eben Theologie studiert und gebrannt in seiner Zeit als ein hochgelehrter Theologe, das war er auch. Seine theologischen Werke sind in seinem Gesamtwerk zum Teil erhalten. Gebucht, sind vor allem textkritische Arbeiten, die durchaus damals zum Besten gehörten, was in der Textkritik gemacht wurde. Das ist durchaus erstklassig. Und zwar, ich weiß auch noch heute richtig, er hat eben gezeigt, wie manche andere damals, vor allem der Pater Simon, der dann auch Schwierigkeiten kam mit seinem Orden in Frankreich, dass die Hauptstimmen zugunsten der Trinität im Neuen Testament späte Interpolationen sind, was sie sich in den alten Texten finden und nicht reingekommen sind. Weil Luther war gegen die Trinität, das fand er heute, was ihr Urchristentum. Er war überhaupt theologisch gar orthodox. Aber er hat schon als junger Mann gefunden, dass der Raum doch so eine Art Emanation und der göttlichen Unendlichkeit sei. Also er hat Philosophie im Prinzip ja des Descartes gelesen als Student, und dann hat man diese Anmerkungen, er hat ja alles aufgehalten, hat immer mit der Feder in der Hand geschrieben. Also wenn er Bücher gelesen hat, die Seitenweise abgeschrieben. Wenn er selbst etwas geschrieben hat, dann ist es also oft 5, 6 Fassungen. Text. Oft sind da nur 3 Sätze an, aber er hat das alles noch einmal geschrieben. Das hat er auch alles aufgehalten. Also unendlich. Und das ist eine sehr sichere kleine Handschrift, und er muss, so wie man das sieht, ganz unglaublich schnell geschrieben haben. Und oft mal sehr schnell mit schreiben. Sonst sind wir das gar nicht. Und da hat man also auch Sachen, und da kann man lesen, was er da war, vielleicht 25, diese Meinung hatte, dass also Gott und der Raum mehr oder weniger identisch sind. Das hat er aber nicht publiziert, wie er dann die Prinzipien herausgegeben hat. Da hat er nur von diesem absoluten Raum gesprochen, den man braucht, den man braucht. Aber wie er dann berühmt war und 1713 oder 14 die zweite Auflage herausbrachte, da hat er dann ein Nachwort geschrieben, das Collium Generale. Er hat schon bei der ersten Auflage so irgendetwas geplant, aber er konnte sich dann nicht entschließen, das zu drucken. Und da heißt es dann eben ausdrücklich, dass Gott durch seine Allgegenwart den Raum konstituiert und durch seine Ewigkeit Zeit. Und dieser Raum ist eben der absolute Raum. Und er redet dann genau in derselben Stil, wie er Prinzip von diesem Raum und auch von Gott. Das heißt, er ist ganz in dieser Barock-Tradition drin. Wenn man nun. Er war dabei übrigens sehr stolz, dass eben auch die Physik dazu führt, dass der Raum etwas Richtiges ist, nicht wahr? Man muss dabei wissen, nicht wahr, das Gegenstück ist die kartesianische Lehre, nach welcher der Raum identisch ist mit der Materie. Und zufolge dessen ist die einzige Bewegung, die es geben kann, ist die Relativbewegung. Das heißt, die Verschiebung von Stücken von Materie relativ zu anderen Stücken. Und diese Konzeption, an die auch Huygens immer glauben wollte, obwohl er eigentlich sah, dass man damit keine Physik machen kann. Nicht wahr? Wie? Ja, weil man das Trägheitsgesetz braucht. Und das Trägheitsgesetz, das sagt mir eben, nicht wahr, auch wenn gar nichts da ist, bewegt sich der Körper gerade in dem Gleich. Das Trägheitsgesetz gibt ja dem, also man kann so sagen, der Raum hat eben die Trägheitseigenschaft, er prägt den Körper und die Trägheitsbahnen auf. Das ist noch in der allgemeinen Relativitätstheorie so. Der Raum hat die geodätischen Linien, das ist eine Struktur. Das ist keine relative Struktur. Das heißt, es gibt eben Kurven, die sind keine geodätischen Linien, es gibt Kurven, die sind geodätischen Linien. Und das ist davon unabhängig, was sonst noch da ist. Das ist auch in der Allgemeinen. Das wollen die Leute nicht haben, aber es ist leider so. Das heißt, das magische Prinzip ist nicht erfüllt. Jedenfalls in der klassischen Mechanik ist es gar nicht. Da muss man die Trägheitsbewegung einführen. Und bei Huygens ist es so, dass er zunächst sagt, die Bewegung ist rein relativ. Und dann, wenn er die Stoßgesetze einführt, kommt es eben doch darauf heraus, dass die gerade die gleichförmige Bewegung ausgezeichnet. Und das hat Newton realisiert. Ich muss irgendetwas dem Raum eine Eigenschaft geben. Und dazu ging eben der absolute Raum. Und das war jetzt irgendwie bei das zu seiner Theorie passt. Nun, es ist nur eine Bemerkung, nicht wahr? Es ist natürlich so, die Fiktion des absoluten Raumes im Newtonschen Sinn, der also in sich ruht, nicht wahr? Den brauchen wir nicht, sondern wir brauchen stattdessen die Jar der Inertialsysteme. Aber es ist klar, weil die Inertialsysteme eine Äquivalenzklasse bilden im Rahmen aller Koordinatensysteme, so kann man eines dieser Inertialsysteme herausgreifen und als Repräsentanten betrachten. Genauso wie Sie in allen Restklassen Modulo 3 können Sie eben 2 als Repräsentanten aller Restklassen in 2 nicht wahr, als Rest haben. Modulo 2 ist eben 0 der Repräsentant aller geraden Zahlen und 1 ist der Repräsentant aller ungeraden Zahlen. Das macht man immer in der Mathematik und das kann man auch bei den Koordinatensystemen machen. Und dieser Repräsentant ist eben der absolute Raum. Und das erklärt, warum, obwohl die Konzeption des absoluten Raumes philosophisch im Grunde nicht befriedigend ist, wenn man das Trägheitsgesetz hat, man damit prima Physik machen kann, es passiert kein Unglück. Es ist ja völlig wurscht, welches Inertialsystem ich als absolut nicht auszeichne. Und weil es eben nicht darauf ankommt, so kann ich auch eins auszeichnen, das schadet nichts. Das gibt nur eine Philosophie, die uns heute nicht mehr passt. Aber um Physik zu machen, ist das also sehr gut. Und im Rahmen der barocken Möglichkeiten, mathematischen Möglichkeiten, war das auch die einzige Möglichkeit, denn die einzige andere Alternative war eben der rein relative Raum und das ist der Nein, damit kann man keine Rezeption. Nun, die Philosophen, wie die Relativitätstheorie aufkam, haben das dann nicht begriffen. Die haben immer gemeint, ja immer nicht, weil die Relativitätstheorie lehre einen rein relativen Raum, was eben ein Positivismus ist. Die klassische Mechanik, da ist der Raum ja auch relativ, weil das Trägheitsgesetz gilt und die Galilei-Transformation die Äquivalenzsysteme verbinden. Nun, es ist so, dass also bei Newton dieser absolute Raum im Grunde nicht zur Physik gehört. Die Physiker haben ja anders als die Chart nicht versucht, einen neuen aristotelischen Kosmos zu verbauen, wo dann eben alles und alles und alles drin ist und alles schon geklärt ist. Und dass der Descartes als Programm hat und auch behauptet, er könne das. Sondern Galilei hat eben den freien Fall im Vakuum behandelt und die Wurfparabel. Und dabei nimmt man an, dass die Erde unendlich groß sei, beziehungsweise die Erde noch nicht eine Ebene, damit das nicht, was ja nicht wahr ist. Aber sonst kann man es eben nicht, dann der Luftwiderstand sei null, der ist in Wirklichkeit nicht null. Aber das schadet alles nichts, wenn Massen genügend schwer sind, die Geschwindigkeiten nicht groß und so fort, dann stimmt das alles ganz gut.
Und in Wirklichkeit macht man überhaupt so Physik. Die Experimentierkunst besteht ja eben gerade darin, eine möglichst ideale Situation künstlich herzustellen, auf die dann die Theorie angewendet werden kann. Und das, was man dann die Experimentierkunst doch nicht abschirmen kann, das nennt man dann Störungen, nicht wahr? Und die gelten als unwesentlich. Sie sind nur eben unwesentlich im Hinblick auf die Theorie. Wenn man die ganze Welt begreifen wollte, könnte man nicht deklarieren, was die unwesentlich sind. Denn in Wirklichkeit denkt er eben alles und all irgendwie zusammengerissen. Wie? Es ist also in dieser Methode des physikalischen Vorgehens ein großer Verzicht enthalten, indem man eigentlich darauf verzichtet, alles zu begreifen. Man will eben nur gerade diese künstlichen und speziellen Sachen erklären, soweit das eben durch die mathematische Physik gelingen mag. Im 17. Jahrhundert war es nun noch so, dieser ganzen Art Physik zu treiben, gab nun noch diese Fantasie des göttlichen Raumes Einheit. Es war doch ein Stück dieser göttlichen Geschehens, denn dieser göttliche Raum ist eben ein geometrischer Raum, dieser Gott ist ein Geometer und das mathematische Gesetz ist selbst sozusagen Ausdruck des göttlichen Waltens. Und wenn man auch nur sehr spezielle Gesetze begreifen kann, so hatte man irgendwie, so sagt das auch Galilei, das Bewusstsein, dass Gott in seiner unendlichen Weisheit auch die unendliche Fülle aller mathematischen Tatsachen stets gewährt. Und das war sozusagen der tröstliche Hintergrund. Und die späteren Zeiten haben diese Idee aufgegeben. Und das hatte nun, wenn man will, die philosophisch katastrophale Folge, dass man nun wieder in die Physik die ganze Kosmologie hineinprojiziert. Die Physik soll nun eben wieder die ganze Welt erklären, so wird behandelt. Dass das praktisch jedenfalls nicht stimmt und dass das bestenfalls ein frommer Wunsch ist, ist empirisch leicht nachzuweisen, indem also zum Beispiel, wenn man behauptet, also die Chemie und die Atomphysik und dann halt noch diese Schraube, die da was der RNA, und das heißt, und man macht das sein und das Leben. Nun ja, das Leben, diese Forscher, die ja was unterforschen, die leben auch, die haben dann eine Familie, die haben Söhne und Töchter, mit denen haben sie dann meistens kolossalen Händen und wissen gar nicht, mit denen auskommen. Und diese wunderbare Theorie von diesen Atomen, da müsste das ja eigentlich alles drin enthalten sein, wenn das Leben wirklich da ist. Das müsste ja voll genau. Und dann sieht man, wie Gott ist. Also, es ist auch so, dass die allgemeine Relativität als Theorie von Raum ist ja noch heute der fruchtbare Boden kosmologischer Spekulationen, die, wenn man sie dann etwas genauer anschaut, genauso mythologisch sind wie die alten Mythologien, nicht wahr? Der Urknall oder die Welt ist eben der Raum nach Heul und Jordan. Ist eben so, dass er dauernd die Materie aus sich erzeugt und dann so in einem stationären Zustand ist. Das heißt, der Raum ist nicht der göttliche Schöpferboden, nicht wahr? Das ist alles, nicht wahr? Plus ein Schauspiel, der am Ende schoß, wie es so geht, nicht wahr? Denn sobald man in die Mythologie fällt, dann fällt man auch in diese uralten Ideen, weil man nicht erkennt, dass es Mythologie ist, vollkommen unkritisch. Anwendet und noch meint, das sei Naturwissenschaft, was ich also vollkommen gefehlt habe. In diesem Sinne ist es noch besser, ich meine, es ist noch besser, wenn man sagt, ja, der Raum ist eben Gott, den lieben Gott können wir überhaupt nicht verstehen und da ist also sozusagen der Hintergrund dessen, wo unser Verstand nicht mehr hineinreicht. Wenn der Raum nicht der Gott ist, sondern der mathematische Raum, dann bildet man sich ein, das könnte man auch noch verstehen und dann kann man alles verstehen. Das führt dann sozusagen zu einer etwas gar primitiven Philosophie, die dann im 19. und zum Teil eben auch im 20. Jahrhundert kolossal gebildet ist. Und mit diesen Erwägungen möchte ich diese Vorlesung schließen und danke Ihnen also für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Und ich will Sie also noch einmal erinnern und Ihnen wünschen, dass dieser allgemeine biblische Gott, weil Sie ja auch sich als Gelehrte getragen wollen,
spielen vielleicht etwas.